Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse.
Es ist zwar immer noch ein Schwellenland, aber trotzdem eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Gemeint ist nicht China, sondern Indien. Zuletzt gab es positive Schlagzeilen über Handelsdeals mit den USA und Europa. Die Börse feiert das. Wie geht es weiter? Welche Chancen und Risiken gibt es für Anlegerinnen und Anleger? Diese und viele andere Fragen beantwortet mir jetzt Uli Stephan von der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Perspektiven to go. Uli, der Handelsdeal mit den USA sorgt ja eigentlich für Euphorie an Indiens Finanzmärkten. Wie sieht der Deal denn aus? Was wissen wir schon und ist die Euphorie berechtigt?
Ja, es gibt ja mehrere Deals, die Indien abgeschlossen hat. Einmal mit der Europäischen Union und einmal mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit dem Deal mit Europa rechnet man sich sicherlich Chancen im Handel aus. Bei den USA geht es vor allen Dingen darum, dass die Zölle reduziert worden sind. Da schwebte immer so ein bisschen Bedenken über Indien, weil man ja in großem Maße russisches Öl importierte, raffinerierte und dann vor allen Dingen nach Europa wieder exportierte. Also diese sogenannten sekundären Zölle, von der die amerikanische Administration ja gerne Gebrauch gemacht hat. Das scheint jetzt vom Tisch zu sein. Indien hat sich verpflichtet, Öl aus Venezuela zu kaufen und damit sind die Amerikaner bereit, ihre Zölle eben deutlich zu senken. Die Rede ist davon, dass man es von 50% auf 18% herunternehmen wird, also ungefähr auf das Niveau, das auch viele andere Länder haben.
Man hat ja auch gelesen, dass mit dieser Einigung Indien signifikante Handelsrisiken beseitigt. Heißt das jetzt, dass Indien vielleicht auch einen regionalen Standortwettbewerb hat und mehr China-Alternative werden kann?
Ja, Indien wird ja schon lange als Alternative für die Volksrepublik genannt. Indien hat aber einfach eine sehr viel schlechtere Infrastruktur. Die Inder, wenn man mit ihnen redet, sagen immer, das ist ja gerade unsere Stärke. Wartet mal ab, bis wir die ausgebaut haben. Aber im Wesentlichen warten wir da auch schon ein paar Jahrzehnte drauf, dass das passiert, weil natürlich immer wieder Verzögerungen zustande kommen. Die einzelnen Bundesstaaten sind sehr selbstständig und werden auch sehr regional regiert und deswegen sind große nationale Projekte nicht so einfach durchzusetzen. Das erlebt man immer wieder mit knapp 30 Parteien im indischen Parlament. Und insofern glaube ich nicht, dass Indien ganz schnell sozusagen die Werkbank der Welt als Alternative zu China werden wird. Aber die Industrieproduktion hat zuletzt deutlich zugenommen. Man tut sicherlich, was man tun kann. Weitere Reformen wären nötig, vor allen Dingen struktureller Art, um die Produktivität insgesamt anzuheben. Aber das dürfte Indien wissen. Man hat zuletzt ein besseres Rating bekommen und hat dieses bessere Rating bzw. die damit verbundenen niedrigeren Refinanzierungskosten direkt als Steuersenkungen an die Bevölkerung weitergegeben. Also es tut sich schon was, aber der Prozess ist doch etwas langwieriger, als wir das vielleicht aus der Volksrepublik China kennen.
Schauen wir nochmal auf die Deals und vor allen Dingen die Folgen. Gab ja auch Sorgen von Investoren, Indien könnte in die geopolitische Isolation geraten. Das war ja eben auch durch die Strafzölle, Ölimporte aus Russland etc. pp. Und nun hofft man ja, dass nach dem Zolldeal auch die internationalen Anleger zurückkommen. Waren die denn überhaupt richtig weg?
Ja, Jessica, wir sehen tatsächlich Ausflüsse oder haben gesehen Ausflüsse auf der Portfolioebene aus Indien. Das hat sich zuletzt ein Stück weit gedreht. Da ist aber noch sehr viel Raum. Also sollte Indien sich hier weiter auf den Weg machen, Freihandel, Produktivitätssteigerungen über Reformen etc. pp., ist Indien, aber auch das sagen wir natürlich schon seit längerem, langfristig gesehen ein Land, in dem man sicherlich investieren kann. Es hat spannende Unternehmen. Allerdings muss man da auch auf die aktuelle Lage an den Weltmärkten im Moment ein Stück weit gucken. Der kann sich nämlich auch Indien nicht entziehen.
Waren diese Abflüsse im vergangenen Jahr dann auch der Grund dafür, dass die Gewinne an der Börse in Mumbai geringer ausgefallen sind als in den meisten anderen großen Schwellenländern?
Ja, aber die Abflüsse haben natürlich immer Begründungen und die Gründe sind, dass Indien zwar Software hat, aber wenig künstliche Intelligenz. Der Markt ist in 2025 sehr ordentlich gelaufen, aber war sicherlich nicht bei den Highflyern mit dabei. Da war waren andere Länder und andere Sektoren mehr gefragt. Jetzt in diesem Jahr ist es richtig schlecht, muss man sagen, was eben daran liegt, dass vor allen Dingen, wir kennen alle Bangalore als Begriff, also die Software-Schmieden da herum, jetzt unter der Diskussion um Disruption leiden und die Kurse eben entsprechend in den Keller geschickt worden sind und deswegen der indische Markt insgesamt in diesem Jahr nicht so gut performt.
Aber fairerweise muss man sagen, dass der Nifty 50, das ist ja der Leitindex, heute mehr als 20 Mal höher steht als zu Beginn des Jahrtausends und ungefähr dreimal höher als vor 10 Jahren und ja auch nahe seiner Allzeithochs. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da die totale Krise erleben, oder?
Ja, tatsächlich. Also wir haben recht damit, wenn wir sagen, langfristig muss man in Indien investiert sein und muss auch über die ein oder andere Schwankung mal hinwegsehen. Im aktuellen Rahmen sozusagen erleben wir eben diese Diskussion um die Disruption, um die KI. Und da ist Indien jetzt insgesamt eher negativ betroffen, weil es eben weniger Hardware hat, weniger die Enabler für die künstliche Intelligenz, sondern mehr Softwareunternehmen, bei denen eben, wie gesagt, im Moment die Disruption diskutiert wird und die dann auch in Indien ein Stück weit unter die Räder kommen.
Welche Branchen sind denn am indischen Aktienmarkt noch besonders stark vertreten? Und Nachfrage dann auch, kann ich ja schon mal gleich dranhängen, welche Branchen profitieren besonders von den Deals, die geschlossen worden. Ich gehe mal davon aus, die exportorientierten.
Ja, Jessica, an der Börse stark vertreten sind vor allen Dingen Finanzwerte, hier mit einer Gewichtung von um die 30%, mit Abstand der größte Sektor. Dahinter kommt der zyklische Konsum, die Industrie und die Energie, aber auch Grundstoffe. Dann kommt die IT, die ja immer so im Fokus steht für Indien, sicherlich auch für deine zweite Frage, nämlich für den Export sehr wichtig ist. Wir wissen, dass viele Unternehmen ja outgesourced haben, gerade Software, Dienstleistungen nach Indien. Also insofern spielt das an der Börse nicht die ganz große Rolle, dieser Bereich, ist aber namhaft und ist vor allen Dingen für den Export wichtig. Dazu gehören dann auch Chemie- und Pharmaprodukte. Wir wissen spätestens seit der Pandemie, dass Indien einer der ganz großen Hersteller von Generika vor allen Dingen ist, also nachgebildeten Medikamenten. Und das ist dann eben neben Energie, also vor allen Dingen Ölderivaten, sind das aus meiner Sicht die großen Exportschlager, die wir hier aus Indien sehen.
Schauen wir mal auf die Bewertung. Indiens Aktienmarkt gilt als teuer und das auch ohne KI-Fantasie. Ist das ein Problem? Sollte ich lieber warten auf weitere Kursrücksetzer, damit das Kursgewinnverhältnis weiter nachlässt, oder kann man nach der jüngsten Schwäche schon zugreifen?
Ja, es ist traditionell so, dass Indien hoch bewertet ist. Hier scheint sozusagen der Wachstumsmarkt eine Rolle zu spielen, den man sich erhofft. Das Kursgewinnverhältnis liegt laut Bloomberg bei gut 25, also damit sogar noch ein Stück teurer als in den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber wie gesagt, das ist traditionell so. Man muss dann die Gewinnerwartungen dazu ins Verhältnis setzen, Jessica. Diese Gewinnerwartungen sind für 2026 in einer Höhe von fast 19% und auch 27 von 16%. Also diese Wachstumsperspektiven, die sind es, warum der Markt so teuer ist. Aber man muss schon wissen, worauf man sich einlässt, wenn man in Indien investieren möchte.
Wie viel Indien gehört denn an einen ausgewogenes, gut gestreutes Aktiendepot? Soll ich mich da vielleicht am MSCI Emerging Markets orientieren? Da hätte Indien einen Anteil von 13%, entsprechend deutlich geringer natürlich dann im MSCI All Country World. Oder wie würdest du es überhaupt machen? Einzelaktien, Fonds, ETFs?
Ja, auf den Weltindizes sind natürlich Märkte wie Indien zuletzt etwas zurückgegangen, weil die amerikanische Technologie so stark in der Marktkapitalisierung zugelegt hat und weil natürlich die USA da mit Abstand die dominierende Rolle spielen. Es ist schwer zu sagen, du müsstest jetzt eigentlich meine Standardantwort bekommen. Es kommt immer auf das Risikoprofil natürlich an. Mhm. Wer aber hier bereit ist, etwas langfristiger zu investieren, für den würde ich schon eine indische Beimischung vorschlagen. Ich glaube auch, dass Indien makroökonomisch durchaus zulegen kann. Die Inflation scheint relativ niedrig zu sein, hängt allerdings auch extrem von den Lebensmitteln ab, also sollte wieder ein Stück weit steigen. Wir sehen für Indien beispiellos niedrige Zahlen im Moment von 2 und unter 2% Inflation. Die Notenbank liegt bei 5,25, hätte also hier Raum sogar ein wenig zu senken. Das verbunden mit Reformen, mit den Handelsabkommen, mit dem besseren Rating in Indien, mit potenziellem Ausbau der Infrastruktur sollte eben unterstützen. Und wie gesagt, wer langfristig sein Geld in Indien investiert, sollte auch über die nächsten Jahre mit sicherlich großen Schwankungen, aber Freude daran finden können. Und insofern hängt es vom Risikoappetit ab, ob es dann in einer Größenordnung irgendwo zwischen 5 und 10% möglicherweise ist. Wer vielleicht ganz großer Indien-Fan ist, auch noch ein bisschen mehr. Aber ich würde es auch nicht übertreiben, weil es ist ein einzelner Markt, der eben auch, wie gesagt, wie wir vorhin diskutiert haben, nicht billig ist und der auch immer wieder für Überraschungen gut ist.
Und dann noch wie investieren? Also Einzelaktien, Fonds, ETFs?
Ja, solche Märkte bieten sich typischerweise über Fonds an, weil wenn man einen überschaubaren Anteil des Portfolios investiert, dann bin ich bei Einzeltiteln eben sehr schnell am Ende mit meiner Diversifikation. Deswegen würde ich schon Fonds nehmen. Die Fragestellung ETF oder aktive Fonds ist eine Frage, wie langfristig man investiert sein möchte, glaube ich. Wenn man mal schnell traden möchte auf irgendwelche Nachrichten, die bekannt gegeben werden, dann bieten sich sicherlich ETFs an. Wenn man langfristig investieren möchte, glaube ich, sind solche Märkte wie Indien immer noch besser durch aktiv gemanagte Fonds abgebildet.
Auf jeden Fall ein extrem spannendes Land, ein extrem spannendes Thema für Anleger und sicherlich ein Thema, was uns in den nächsten Monaten nochmal beschäftigen wird. Vielen lieben Dank für diese Perspektiven to go.
Sehr gern.